Ja, gesegneten Sabbat. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid zu unserer Jugendstunde. Wer von euch fühlt sich denn noch jugendlich? Wer von euch geht gerne ins Kino? Ich kann sowieso nicht sehen wegen der Scheinwerfer. Es kommt relativ selten vor, dass man am Sabbat überhaupt, vielleicht in der Jugendstunde, über einen Kinofilm spricht. Und wir wollen eigentlich auch nicht so viel über einen Kinofilm sprechen, aber wir wollen die Herausgabe dieses Kinofilms Hacksaw Ridge zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, wie wir Zeugnis geben können in den nächsten Wochen. Habt ihr Freunde oder Bekannte, die ab und zu ins Kino gehen? Keine? Doch, ganz mit Sicherheit, ja. Vielleicht auch Studienkollegen, Arbeitskollegen, Nachbarn. Und ihr habt vielleicht davon gehört, schon das eine oder andere gelesen. Hollywood hat einen Film produziert mit ungefähr einem Budget von etwa 50 Millionen Dollar. Das ist auch relativ wenig eigentlich für Hollywood. Hacksaw Ridge. Und da geht es um einen siebenten Tags Adventisten. Und zwar nicht einfach nur als in einer Nebenrolle, so als religiöses Tupferchen sozusagen im Bild, sondern um die Lebensgeschichte eines der größten Helden, den die amerikanische Militärgeschichte jemals gehabt hat. Ein Kriegsdienstverweigerer, der sich geweigert hat, eine Waffe auch nur anzurühren. Und wenn Hollywood 50 Millionen Dollar ausgibt, um der Welt von einem Adventisten zu erzählen, der die 10 Gebote ernst nahm und der den Sabbat selbst im Krieg gehalten hat, dann sollten wir zumindest wissen, was in seinem Leben so ein bisschen vor sich gegangen ist. Und was wir machen wollen in den nächsten Minuten, ich möchte mit euch so ein bisschen die Geschichte dieses Desmond Doss durchleben. Wir wollen uns gemeinsam diese Geschichte anschauen, damit ihr dann, wenn ihr damit konfrontiert werdet, wenn ihr anderen davon erzählt, wisst, was wirklich passiert ist. Ihr werdet feststellen, dass der Hollywood-Film die ganze Sache sogar weniger dramatisch darstellt, als sie gewesen ist. Der Mel Gibson hat in einem Interview selbst gesagt, der Desmond Doss hat so viele Dinge getan, er konnte nicht alles in den Film hineinbringen. Aber das werde ich dann nach und nach erzählen. Also fangen wir erstmal damit an. Weiß jemand von euch überhaupt, was Hacksaw Ridge ist? Vor allem die Nicht-Engländer unter euch. Was bedeutet eigentlich Hacksaw Ridge? Warum kann der Film nicht einfach Desmond Doss heißen? Ja, manch einer scheut sich vielleicht sogar über den Film zu sprechen, weil er nicht weiß, wie man das aussprechen soll, nicht wahr? Hacksaw Ridge, was heißt das? Ridge ist Englisch für einen Hügel oder besser für einen Bergrücken. Und es steht für einen Steilabhang auf einer japanischen Insel, auf der Insel Okinawa, auf der im April, Mai 1945 die wahrscheinlich blutigste Schlacht des Zweiten Weltkriegs stattfand. So blutig, dass viele, viele, viele Soldaten dort gestorben sind. Und weil das so ein grausamer Ort war, nannten die Soldaten diesen Bergrücken, diesen Ridge, Hacksaw. Hacksaw ist Englisch für Säge, Metallsäge. Man wird quasi niedergesägt dort. In Wirklichkeit heißt das in der Topografie dieser Steilabhang Maeda Escarpment, also ein Steilabhang in der Nähe der Stadt Maeda. Aber die amerikanischen Soldaten, aus lauter Furcht vor diesem Ungetüm, das sich da vorhin auftat, wenn man da hochgestiegen ist, waren überall die Japaner dort oben, nannten diesen Ort Hacksaw Ridge und danach ist der Film auch benannt. Dankeschön. Nun, vielleicht habt ihr die Filmplakate gesehen. Der Film ist im November in Amerika herausgekommen und hat mittlerweile schon über 100 Millionen Dollar eingespielt. Er hat, soweit ich mich, ja genau, da steht's ja, für 3 Golden Globes ist er schon nominiert worden. Er gilt als Oscar-verdächtig. Also es könnte sein, dass im Februar nächsten Jahres der ein oder andere Oscar an diesen Film verteilt ist. Gerade vor wenigen Tagen ist der Film in China angelaufen und hat da alle Erwartungen übertroffen. Das ist ein richtiger Kassenschlager, was ich interessant finde, weil China natürlich auch gar nicht so einfach zu eilen ist mit dem Evangelium. Und, nicht wahr? Ihr kennt den Bibelvers, dass wenn wir schweigen, dann werden die Steine schreien. Mich haben immer wieder Leute gefragt, ja, kann man das mit gutem Gewissen verantworten, einen Hollywood-Film überhaupt sich da in die Nähe rücken, darüber zu sprechen? Das ist ein Hollywood-Film, ja. Hollywood ist doch schlimm. Und dann noch Mel Gibson, der hat ja die Passion Christi gemacht. Und da gibt es so viele Dinge, die nicht so gut sind. Wenn Gott durch einen Biliam, der ein falscher Prophet war, wirken konnte Und wenn Gott durch den Nebukadnezar wirken konnte, ihn sogar nennt meinen Knechten, dann kann Gott auch durch Hollywood wirken. Bevor wir weiterreden, möchte ich ganz deutlich machen, wir wollen niemanden dazu ermutigen, den Film zu sehen. Ja, also wir sind nicht hier, um jetzt euch zu ermutigen, ins Kino zu gehen. Der Film ist wahrscheinlich einer der grausamsten Kriegsfilme, die Hollywood jemals produziert hat. Die den Film gesehen haben, ich hatte auf Facebook habe ich das von einer Adventistin gesehen, die am Abend, am Tag, als sie ins Kino gehen wollte, geschrieben hat, ich bin bereit für das Kino, hatte so ein paar Taschentücher hingelegt, die fotografiert und gesagt, ich bin bereit fürs Kino. Am nächsten Morgen nach dem Film hat sie ein anderes Foto gezeigt mit einer schwarzen Augenblende, ja, so Augen, hat geschrieben, das hätte ich lieber mitnehmen sollen, ja. Man konnte sich's gar nicht anschauen. Seid nicht unbedingt darauf erpicht, den Film zu sehen, weil Krieg ist grausam und der Mel Gibson hat ein besonderes Faible dafür, den Krieg die Grausamkeit in all ihren Details darzustellen. Aber wer war dieser Desmond Doss? Hier haben wir ein Bild von ihm. Und wir wollen so ein bisschen die Geschichte erzählen. Der Film ist tatsächlich auch so angelegt, dass er zwei Teile hat. Im ersten Teil wird die Lebensgeschichte von ihm erzählt, zu Hause, in seiner Familie, wie er aufgewachsen ist, und dann in der zweiten Hälfte diese Schlacht auf Okinawa. Und das ist deswegen für uns interessant, weil es uns auch die Möglichkeit gibt, dass die Menschen eben ihn nicht nur als einen Helden im Schlachtfeld sehen, sondern dass sie auch lernen, wie er erzogen worden ist als Adventist mit adventistischen Eltern, zumindest einer adventistischen Mutter. Also, der Reihe nach. Desmond Doss ist geboren worden, und zwar im Jahre, Moment, habe ich es hier gerade, so. Im Jahre 1919, und zwar als Desmond Thomas Doss in Lynchburg, Virginia, im Osten. Sein Vater war schon ein Soldat der US-Armee gewesen im Ersten Weltkrieg, allerdings nicht so pazifistisch wie der Desmond Doss, hat tatsächlich auch geschossen und gemordet und war ein etwas rauer Gesell. Hier haben wir ein Familienbild. Sein Vater, ja tatsächlich, ne? Na egal. Hier haben wir noch dann die drei Kinder. Also der Vater Thomas und die Mutter Bertha E. Doss, das waren seine Eltern. Und Desmond Doss war der zweite von drei Kindern. Eine ältere Schwester, jüngeren Bruder Harold. Und das Leben war sehr einfach. Er hat, wie später Zeitzeugen berichten, an einfachen Dingen Freude gehabt. Und als er ganz klein war, so klein, dass er noch auf einen Stuhl steigen musste, um folgendes Bild zu sehen, hat sich etwas ganz tief in ihn eingebrannt. Der Vater kam eines Tages nach Hause und hatte dieses Wandbild, so eine Poster kann man nicht sagen, so ein Bild halt, erworben. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da ist in der Mitte ist quasi das Vaterunser aufgeschrieben und an den Seiten sind die 10 Gebote jeweils mit einem Bild, mit einer biblischen Geschichte illustriert. Und der kleine Desmond, der war so klein, der ist quasi dann an die Wand gegangen, hat sich auf den Stuhl gestellt und hat geschaut, was auf den Bildern drauf ist. Und ihn hat vor allem das Bild bewegt vom 6. Gebot. Thou shalt not kill. Du sollst nicht töten. Da war die Geschichte von Kain und Abel abgebildet. Sieht man noch so ein bisschen hier, wie der Abel dann stirbt. Da drüber steht der Kain mit so einem, ich hätte mal gesagt, so einem Baseballschläger, so ein Holzklumpen, ja, und auf ihn eingeschlagen hat. Und der kleine Desmond hat sich schon als kleines Kind immer gefragt, wie kann ein Bruder seinen Bruder umbringen? Das ist doch unglaublich. Und er hat damals, hat sich das ganz tief in ihn eingeprägt, du sollst nicht töten. Er hat später immer wieder darauf Bezug genommen, hat gesagt, dieses Wandbild, das er als kleines Kind dort gelesen hat, hat ihn davon überzeugt, von der Wichtigkeit, man soll niemandem das Leben nehmen. Wie gesagt, die Zeiten waren relativ hart. Das war damals die Zeit der Great Depression. Weiß jemand von euch, was die Great Depression gewesen ist? Also das hatte auch was mit Depression zu tun, aber Depression war dann eher die Folge der Great Depression. Das war die Weltwirtschaftskrise. Da gab es dann diesen schwarzen Freitag, nicht wahr, wo alle die Banken zusammengekracht sind, das Geld plötzlich und die Leute arbeitslos geworden sind. Und der Vater von Desmond Doss war auch schwer betroffen, hatte wirklich finanzielle Probleme. Und hier haben wir noch ein Bild von ihm und seiner Frau. Die Bilder sind nicht beste Qualität. Damals hatte man noch keine guten Kameras. Der Vater hat angefangen, Alkohol zu trinken. Und er war oft besoffen, sturzbesoffen kam er nach Hause und hat dann natürlich die Mutter nicht besonders gut behandelt und die Kinder manchmal noch schlechter, hat die Kinder geschlagen. Also das war ein durchaus gebrochenes Familienhaus, eine Familiensituation, aus der er kam. Und das wird übrigens im Film auch tatsächlich ganz realistisch dargestellt. Im Film wird auch eine Szene erwähnt, wo angeblich der Desmond schon als kleines Kind beinahe seinen Bruder umgebracht hätte. Das ist Hollywood-Fiktion. Die Wahrheit ist, die beiden haben öfter mal gekämpft und der Bruder hat erzählt, sie haben mal gekämpft, nicht wahr? Und haben sich so, wie das mal beim Kämpfen ist, dann hat der eine den anderen im Arm, nicht wahr? Und keiner lässt los, ja? Und sein Bruder hat gesagt, lass los! Und er hat gesagt, nein, ich lass nicht los, ja? Und also der Desmond, das er wollte nie aufgeben, aber er hat seinen Bruder nicht schwer verletzt. Also das war ein erster kleine Veränderung, die Hollywood vorgenommen hat. Während wir durchgehen, werde ich immer ein bisschen erzählen, wo Hollywood was verändert hat. Falls ihr dann Fragen bekommt, könnt ihr sagen, ja, das stimmt und das stimmt nicht. Also der Vater war schwierig, sehr schwierig. Obwohl er dieses Bild gekauft hat, nicht wahr, hat er sich selbst nicht dran gehalten. Aber der eigentliche Anker in der Familie war seine Mutter, Bertha. Sie war überzeugte Siebenten-Tags-Adventistin und sie hat die Kinder in diesem Glauben erzogen. Hier ist ein Bild von der Gemeinde, die sie besucht haben, dort in Lynchburg, Virginia, die der Desmond Doss bis ans Ende seines Lebens, ist er der Gemeinde auch treu geblieben. Aber dazu später mehr. Hier ein Bild von ihm aus jungen Jahren. Als er ungefähr 12 Jahre alt war, gab es einen Vorfall, der ihn für immer bestätigt hat in seinem Wunsch, kein Leben nehmen zu wollen. Und zwar, sein Vater war mal wieder unterwegs mit seinem Onkel, dem Bruder seiner Mutter. Und die haben sich betrunken, wie immer. Und die saßen dann wahrscheinlich irgendwo in der Taverne oder ich weiß nicht wo und haben getrunken, wie das dann manchmal so ist. Man fängt an, sich zu streiten und haben dann angefangen, sich wirklich in die Haare zu kriegen. Das Ganze ist eskaliert und irgendwann ist der Vater von Desmond Doss total ausgerastet, ist aufgestanden, hat seine Waffe gezogen und wollte seinen Schwager umbringen. Und die Mutter war in der Nähe, die Bertha, hat sich jetzt zwischen ihren Mann und ihren Bruder gestellt. Und der Mann hat immer gesagt, der Vater von Desmond, geh weg, nicht wahr, geh weg, ich bring ihn um. Ja, so halb besoffen, ich war wahrscheinlich, hätte er daneben gezielt, ich weiß es nicht. Und die Mutter hat immer gesagt, gib mir die Waffe, gib mir die Waffe. Das gab natürlich ein riesiges Hallo, die Leute haben schon nach der Polizei gerufen, die war schon unterwegs und die Mutter wusste, wenn die Polizei ankommt und die Polizei findet jetzt den Vater von Desmond besoffen mit Waffe, dann endet das nicht gut. Und so hat sie ihn immer wieder versucht zu überreden, bis schließlich er in einem lichten Moment bereit war, die Waffe zu entladen und sie seiner Frau zu geben. Und die hat jetzt diese Pistole in der Hand und hat dem kleinen Desmond, der ebenfalls zugegen war, der das vermutlich auch bibbernd versucht hat einzuordnen, was gerade geschieht, hat die Waffe in die Hand gegeben und hat gesagt, lauf damit nach Hause, versteck sie und dann komm wieder. Jetzt hat der kleine Desmond diese Waffe bekommen, ist nach Hause gelaufen, hat irgendwo einen Ort gesucht, wo der Vater sie nie wieder finden kann, hat sie versteckt, kam zurück und hat nur noch gesehen, wie die Polizei den Vater dann schon in Handschellen abgeführt hat, damit er irgendwo ausnüchtern kann. Und dieses Erlebnis hat dazu geführt, dass der Desmond gesagt hat, ich möchte nie wieder in meinem Leben eine Waffe auch nur anrühren. Das war das letzte Mal, dass ich eine Pistole oder ein Gewehr angerührt habe. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil aufgrund des Filmes könnte vielleicht manch einer glauben, dass uns Adventisten es verboten ist, eine Waffe anzufassen. Ja, als ich jetzt vor kurzem in einer anderen Gemeinde war und ich dann am Nachmittag und am Abend mal bei ein paar Geschwistern erzählt habe über den Film, da wurde einer ganz bleich, weil ich erzählt habe, dass er nie eine Waffe angerührt hat. Er hat gesagt, aber ich habe manchmal schon Waffen angerührt. Ist das jetzt verboten? Als Adventisten glauben wir nicht, dass es verboten ist, Waffen anzufassen, ja? Obwohl die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man keine anfasst, wird man sie auch nicht benutzen. Ja? Aber es ist kein Problem, eine Waffe zu berühren. Aber er hat sich aufgrund dieser eigenen Erfahrung als Kind entschlossen, ich werde nie wieder eine Waffe auch nur anrühren. Und das ist als Hintergrund vielleicht ganz hilfreich. Er ist dann größer geworden. Er musste nach der 8. Klasse die Schule verlassen, musste arbeiten. Er wollte eigentlich Arzt werden, daraus wurde nichts, weil Zeiten waren schlecht. Und er hat dann seine Freundin kennengelernt, die Dorothy. Im Film ist das wie ganz klischeehaft eine Krankenschwester. Die Wahrheit ist, sie war in Wirklichkeit eine Buchevangelistin. Wahrscheinlich wusste Mel Gibson nicht, was Buchevangelisten sind. Ich weiß es nicht. Sie hat zwar später, nach dem Zweiten Weltkrieg, sich auch eine Krankenschwesterausbildung dann erworben, aber sie hat zu dem Zeitpunkt war sie als Buchevangelist unterwegs, so hat sie noch kennengelernt. Sie kam von Richmond und ist dann nach Lynchburg gekommen, hat adventistische Bücher verkauft und so hat sie den Desmond kennengelernt und er hat sie kennengelernt und dann haben sie sich später verlobt. Also so ein bisschen so zu seiner Kindheit und Jugend. Dann kam 1941 und zwar der, wie viel war es? Genau, es war der 7. Dezember. Weiß jemand von euch, was am 7. Dezember 1941 passiert ist? Wenn ihr Amerikaner wärt, wüsstet ihr alle sofort. Pearl Harbor, genau. Das war der berühmte Angriff auf den Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii, wie die Insel richtigerweise ausgesprochen wird. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, wie die Japaner dort ohne Kriegserklärung, vielleicht provoziert von Amerikanern, wer weiß, das ist immer eine lange Debatte. Aber jedenfalls haben die dann diesen Flottenstützpunkt angegriffen, hier ein paar Originalbilder. Und Amerika befand sich urplötzlich im Krieg. Der Zweite Weltkrieg war ja schon über 2 Jahre alt, war bis dahin größtenteils in Europa und angrenzenden Gebieten gewesen. Und dadurch wurde der Krieg jetzt wirklich zu einem Weltkrieg. Der Roosevelt hat dann am nächsten Tag eine Rede gehalten, hat gesagt, wir werden zurückschlagen und wir werden auf jeden Fall gewinnen. Und es war eine riesen Begeisterung im Land, für das Land zu dienen. Es gibt tatsächlich Berichte von Leuten, die gesagt haben, es gab Menschen, die sich bereit erklärt haben für den Waffendienst, also für den Kriegsdienst, die abgelehnt worden sind aufgrund irgendwelcher Gebrechen, die aufgrund dessen dann Selbstmord begangen haben, weil sie nicht dienen konnten für ihr Land. Also das war sozusagen die Atmosphäre. Ja. Jeder wollte als Patriot für sein Land dienen. Und Desmond das auch. Es gab zwar einige Leute, Kriegsdienstverweigerer, die gesagt haben, wir haben mit unserem Land nichts zu tun, ja, wir wollen keinen Fahneneid leisten, wir wollen keine Uniform anziehen. Aber Desmond Doss war eigentlich er wollte für sein Land da sein, er wollte tatsächlich an die Front gehen, hat sich dann entsprechend sogar freiwillig beworben. Hier, er hat gearbeitet in Newport News zu der Zeit, das war eine Küstenstadt in Virginia, auf der Werft. Da sind Schiffe für die Marine fertiggestellt worden, das war kriegswichtige Industrie. Und sein Chef hat ihm gesagt, weißt du was, Leute wie dich brauchen wir hier, weil ich weiß, es können ja nicht alle in den Krieg ziehen, jemand muss ja auch Industrie am Leben halten. Wenn du eingezogen wirst, kann das aufgeschoben werden. Und Desmond hat freiwillig das nicht in Anspruch genommen. Wahrscheinlich hätten wir wahrscheinlich gesagt, oh wunderbar, ich muss nicht in den Krieg ziehen, ich kann hier schön arbeiten. Er wollte an die Front, er wollte nur keine Waffe anrühren, er wollte niemanden töten, er wollte an der Front Leben retten. Weil er der Meinung war, und das war nicht ganz dumm gedacht, die Japaner sind im Verbund mit den Nazis in Deutschland, die sind im Verbund mit den Faschisten in Italien. Wenn die den Krieg gewinnen, dann ist es mit der religiösen Freiheit aus. Ja. Und von daher hat er sich freiwillig gemeldet und wurde dann der 77. Infanteriedivision zugeordnet. Die hatte die Freiheitsstatue als Symbol, hier ein offizielles Abzeichen. Aber die Armee war irgendwie nicht begeistert. Die haben gesagt, naja, wenn du keine Waffe anrühren willst, dann bist du Kriegsdienstverweigerer. Und Kriegsdienstverweigerer kommen in ein Kriegsdienstverweigerer-Camp. Ja, die dann dort Rasen mähen und irgendwelche Beschäftigungstherapie machen, ja, irgendwelche sozialen Arbeiten machen, ich weiß nicht was. Ne? Und er ist da hingekommen, hat sich beschwert, hat gesagt, das ist nicht, was ich will. Ich will an die Front. Ich will wirklich an die Front. Und hat so lange genervt, dass sie ihn tatsächlich dann zugelassen haben für die reguläre Armee. Und er hat immer gesagt, ich bin kein Kriegsdienstverweigerer. Das kann man jetzt eigentlich im Englischen besser nachvollziehen. Das englische Wort für Kriegsdienstverweigerer ist conscientious objector. Jemand, der aus Gewissensgründen den Dienst ablehnt. Ja, ein Objector, der einen Einwand dagegen hat, aus Gewissensgründen. Und er hat gesagt, ich bin kein conscientious Objector, ich bin ein conscientious Cooperator. Also kein Ablehner aus Gewissensgründen, sondern ein Kooperierender aus Gewissensgründen. Ja. Ich möchte zwar nicht kämpfen, aber ich möchte mitarbeiten, ich möchte mithelfen, aus Gewissensgründen. Und als er dann eingestellt, also als er in die Armee eingezogen wurde, ist, seht ihr hier allerdings in dem offiziellen Dokument, er wurde als conscientious Objector klassifiziert. Das hat ihn sehr geärgert. Ja, aber es war die einzige Möglichkeit, ihn in die Armee zu bringen, ohne dass er eine Waffe tragen muss. Und naja, da seht ihr unten auch, das war dann gleich bekannt, dass er Seventh-day Adventist ist. Ein Siebenten-Tags-Adventist. Hier sehen wir ihn in Uniform. Und dann ging es zur Grundausbildung nach Fort Jackson. Das war in South Carolina. Hier sieht man immer noch die Baracken. Und kam dort an und hat zunächst mal den Schock erlebt. Er wollte ja Sanitäter sein, er wollte dort als Sanitäter Leben retten. Man hat ihn bei seiner Ankunft nicht zu den Sanitätern gelassen, sondern gesagt, du kommst in eine richtige Rifle Company. Wisst ihr, was Rifle sind? Schützenkompanie. Du wirst jetzt Schütze und gehst in dieses Gebäude, in die Company C. Man hatte vermutlich gedacht, dass wenn ein Kriegsdienstverweigerer alleine in einer Baracke mit lauter Schützen ist, dann werden die schon unter sich das regeln, bis er irgendwann nachgibt. Das Militär ist ja nicht gerade bekannt dafür, dass die Leute immer sehr freundlich sind. Und jetzt kam dieser junge Desmond, mit so ein bisschen Südstaaten-Dialekt, ich will jetzt nicht sagen ein bisschen so zurückgeblieben, aber so ein bisschen so, nicht wahr, so ein bisschen einfach, so ein bisschen die Unschuld vom Lande. Ja, kommt da mit seiner Bibel, ja, sitzt da jeden Abend vor seinem Spind und liest in der Bibel und betet. Und dann sind da diese ganzen New Yorker, nicht wahr, die kaum darauf warten können, am nächsten Tag wieder zu schießen. Ja. Und das ging natürlich ziemlich schlecht. Im Film wird das etwas übertrieben. Also im Film sieht man dann sogar, wie sie ihn dann schlagen, aus dem Bett ziehen. Da wird sogar extra eine Figur erfunden, die es nicht gab. Ein sogenannter Smitty. Alle anderen Figuren im Film sind original, aber da hat der Mel Gibson sozusagen das konzentriert in eine fiktive Figur, die so richtig sein Gegenspieler wurde. Aber viele Zeitzeugen haben im Nachhinein gesagt, er galt wie die Pest. Ja. Weil die meisten haben gedacht, der spinnt, ja, der zieht eine religiöse Show ab, der kommt zur Armee und will nur zeigen, wie heilig er ist oder so. Ja. Das sind Baracken, in denen sie da übernachtet haben. Und es ist nicht selten vorgekommen, dass er dann sein Gute-Nacht-Gebet gesprochen hat und irgendein anderer Soldat beim Ausziehen seinen Stiefel genommen hat und nach ihm geworfen hat, ja, und ihn an den Kopf geworfen hat oder so. Und sie haben ihn als Holy Joe und Holy Jesus und so bezeichnet, verspottet. Das war eine wirklich schwere Zeit für ihn. Er hat das sich nicht so vorgestellt. Naja, jedenfalls ist dann die Kompanie bald, die ganze Division verlegt worden in seine Heimatstadt nach Virginia. Und er hatte noch ein zweites Problem. Nicht nur, dass er keine Waffen anrühren wollte, was, wenn man in einer Schützenkompanie ist, denkbar ungünstig ist. Außerdem war er Siebenten-Tags-Adventist und glaubte nicht nur an die Gültigkeit des 6. Gebots, sondern auch an die Gültigkeit des 4. Gebots und wollte jeden Samstag Freigang haben, um in der nächstgelegenen Dorfkirche, oder der nächstgelegenen sabbathaltenden adventistischen Kirche, entsprechend seinen Gottesdienst feiern zu können. Und das haben die Soldaten nun schon überhaupt gar nicht verstanden. Ja. Das waren Sonderprivilegien. Ja. Und er hat das zwar meistens bekommen, aber dann musste er dann am nächsten Sonntag alle Pflichten erledigen, die man sich irgendwie nur ausdenken konnte. Und manchmal den ganzen Tag. Und die gute Nachricht war, man hatte dann eingesehen, er lässt sich nicht überzeugen, was die Waffen angeht, und man hat ihn zurückgelassen zu den Sanitätern und er konnte jetzt wirklich die Ausbildung machen, die er sich eigentlich vorgestellt hatte. Hier ein Bild von ihm aus der Zeit, aber dort bei den Sanitätern hatte er einen Vorgesetzten und der war Jude, Captain Stedman. Und jetzt würde man denken, ja wunderbar. Das passt ja, weil der müsste ja auch vom Sabbat wissen und der wusste auch vom Sabbat und deswegen hat er ihm besonders viele Probleme gemacht. Weil er nämlich sagte, ich weiß von dem Sabbat, ich halte den ja theoretisch auch, aber jetzt sind wir beim Militär und da geht die Sache anders lang. Und das war natürlich jetzt besonders schwierig. Und Woche für Woche hat ihm der Stedman gesagt, hör auf mit dem Sabbat. Und Desmond Doss hat ganz freundlich gesagt, ja, aber ich würde trotzdem gerne einen Freigang haben. Er ließ nicht locker, ganz freundlich, ganz liebevoll. Und wenn er mal keinen Freigang bekommen hat, dann hat er sich einfach auf sein Zimmer zurückgezogen, hat den ganzen Tag Bibel gelesen, hat sich zu nichts animieren lassen und hat am Sonntag seine Pflichten getan. Also das war ein konstanter Konflikt. In jener Zeit hat er dann auch seine Frau, also seine Verlobte Dorothy, geheiratet. Im Film wird das Ganze etwas dramatisiert. Im Film ist das dann so, typisch Hollywood, dass er just in dem Moment, wo die Hochzeit ist, dass ihm da der Freigang verwehrt wird, sodass er seine eigene Hochzeit verpasst. Das ist Hollywood. Er hat seine eigene Hochzeit nicht verpasst, er ist bei seiner eigenen Hochzeit gewesen. Und aber er ist oft genug sonst schikaniert worden. Und da seht ihr die beiden und da sind sie dann später. Nach einiger Zeit ist dann die ganze Division nach Westen verlegt worden, nach Arizona, und zwar in das sogenannte Desert Training Center. Dort sollten US-Armee-Einheiten für den Nordafrika-Krieg ausgebildet werden. Nordafrika ist ein heißes Land, ne, Tunesien, Libyen. Damals, wisst ihr das ein bisschen, Zweiter Weltkrieg, Rommel und so weiter, ja. Die Amerikaner wollten dort auch Truppen hinsenden. Und wo kann man besser ausbilden als in der Wüste in Arizona? 53 Grad im Schatten waren keine Seltenheit. Es war das größte Manövergelände, das jemals bis dahin ausgearbeitet worden war. Und als Sanitäter hatte er alle Hände voll zu tun. Die Leute, die sind fast gestorben. Manche sind tatsächlich gestorben vor Durst. Die haben dann immer nur kleine Rationen Wasser bekommen und mussten dann also mit schwerem Gepäck durch die Wüste von Arizona da Manöver vollziehen. Keiner wusste genau, warum und wozu. Und manche Soldaten sind verrückt geworden. Er hat gesagt, die sind zum Teil in die Wüste gerannt und nie wieder zurückgekommen. Und also ziemlich, ziemlich dramatische Sachen. Und in jener Zeit hat man sich wirklich in der Armeeleitung davon überzeugt, der Desmond Doss ist absolut nutzlos. Wer braucht einen Soldaten ohne Waffen? Ja, was will man mit dem? Da gab es einen anderen Vorgesetzten, sein Name war Jack Glover, der kommt im Film auch vor. Und der hatte gesagt, schau her, alle Sanitäter tragen Waffen. Allein schon zum Selbstschutz, um auch dann zur Not mal auf jemanden schießen zu können. Und du wirst auch eine Waffe tragen. Und Desmond Doss sagte freundlich, nein, ich werde es nicht tun. Und haben sie überlegt, ja, was machen wir? Dann müssen wir dich einfach aus der Armee schmeißen. Da hat der Glover dann sich an die nächsthöheren Kommandant gewandt, den Cooney, hat gesagt, schau mal hier, den müssen wir rausschmeißen. Der hat gesagt, ja, das ist aber schwierig, allein aus religiösen Gründen, kann man nicht so genau. Dann hat man sich bis an die Divisionsleitung gewandt und nachgefragt, was man machen könnte. Dieser widerspenstige Adventist hier will keine Waffe anrühren, will am Sabbat immer frei haben. Können wir den nicht aus der Armee befördern? Die Antwort von der Division war, nein. Ende aus der Debatte. Und also das war das eine, dass die Soldaten ihn geärgert haben, ihn schlecht behandelt haben, aber seine Vorgesetzten haben ihn immer offener kritisiert, immer offener ihm zu spüren gegeben, du bist nicht erwünscht und wir glauben, du bist das schwächste Glied hier, eigentlich wollen wir dich nicht. Also eine sehr, sehr emotional belastende Situation. Und etliche Monate später sind sie dann nochmal verlegt worden, wieder in den Osten, nach Indiantown Gap. Hier ein paar Original-Postkarten. Und da kam er dann in Kontakt mit noch einem anderen Vorgesetzten. Der trieb es dann auf die Spitze. Das war Captain Cunningham. Und Captain Cunningham hatte eine brillante Idee. Er hatte den Vorschlag unterbreitet und dann durchgesetzt, dass jeder, der einen Freigang haben möchte, nicht nur die Soldaten, sondern sogar die Lastwagenfahrer, müsse sich erst für den Freigang qualifizieren. Und ratet mal, wie die sich qualifizieren mussten. Durch Schießübung. Nur wer so oft auf das Ziel geschossen hat und getroffen hat, der darf einen Freigang bekommen. Das galt für alle. Und naja, dann kam der Doss und sagte, ich würde gerne am Sabbat meinen Freigang haben. Er guckt ihn an und sagt, ja, hast du geschossen? Nein? Ja, dann vergiss es. Er hat über lange Zeit seine Frau nicht besuchen können, aufgrund dieser Schikanen. Und das Ganze ist dann wirklich eskaliert. Doss hat sie immer wieder versucht. Er hatte so eine gewisse, wie soll ich sagen, so eine heilige Sturheit. Hat sich nicht unterkriegen lassen, ist immer wieder gekommen. Und der Cunningham hat dann angefangen, mit ihm moralisch zu argumentieren, so nach dem Motto, stell dir vor, in dein Haus bricht ein Einbrecher ein und will mit einer Waffe deine Mutter erschießen. Und du stehst daneben und da ist eine Waffe. Was würdest du machen? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du sie dann nicht anrühren würdest. Doss hat gesagt, es würde keine Waffe da sein. Aber wenn eine Waffe da sein würde, Captain, es würde keine Waffe da sein. Hin und her, bis der Cunningham total ausgerastet ist und ihm gesagt hat, Doss, das ist jetzt ein direkter Befehl. Und wenn ihr euch ein bisschen Militär auskennt, wisst ihr, direkte Befehle müssen beachtet werden. Direct Order, direkter Befehl, nimm die Waffe. Der Doss stand ganz stoisch und hat ihm vorgehalten und gesagt, ich werde sie jetzt fallen lassen und wenn sie den Boden berührt, dann kannst du mich kennenlernen. Hat sie losgelassen, sie hat den Boden berührt. Er sagt, okay, ich gebe dir noch eine Chance. Wenn du sie jetzt fallen lässt, dann stelle ich dich vors Kriegsgericht. Hat sie losgelassen, fallen lassen, das hat sich nicht mal berührt. Und dann hat er gesagt, okay, ich stelle dich vors Kriegsgericht. Im Film wird er sogar tatsächlich vors Kriegsgericht gestellt. Aber das ist wiederum nur Hollywood. Denn im Original ist es dann so gewesen, da kam ein anderer Offizier hinein, der kannte schon die Problematik und hat dann den Cunningham, die haben dann so diskutiert und geschrien, aber er hat ihn dann davon überzeugt, dass es keine Möglichkeit gibt, den Doss deswegen vor ein Kriegsgericht zu stellen. Man hat sogar mehrmals versucht, es gab im amerikanischen Kriegsrecht diesen Passus, der nannte sich Section 8. Das war ein bestimmter Paragraph, der besagt hat, wenn jemand mental nicht ganz auf der Höhe ist, wenn jemand so ein bisschen instabil ist, ja, so T7 oder so, weiß nicht, was halt, also, dann kann man den einfach entlassen. Und man wollte ihm das anhängen, hat ihn dann vorgeladen, hat gesagt, wir glauben, du gehörst in diese Kategorie. Ja? Wärst du einverstanden, wenn wir dich entlassen, dass du halt einfach psychisch krank bist? Er hat gesagt, nein, das ist meine Religion, ich werde das nicht akzeptieren. Und dann haben sie festgestellt, das geht nicht. Irgendwann hat sich sein Vater für ihn eingesetzt. Da gab es damals in der Adventgemeinde spezielle gewählte Verantwortliche, die sozusagen darauf achten sollten, dass es den Adventisten in der Armee dann entsprechend auch gut geht. Der hat sich dann bei der Armeeleitung gemeldet, hat gefragt, ob er die Sache untersuchen solle. Und der Armeekommandant hat dann gesagt, nee, schon alles okay, wir werden jetzt uns darum kümmern. Und dann wurde er daran erinnert, dass der Roosevelt selbst unterzeichnet hatte, ein Kriegsdienstverweigerer muss keine Waffe anrühren. Und so ist er dann, er war zwischenzeitlich sogar aus dem Sanitäterkorps entlassen worden, war für sich nur noch gewesen, aber jetzt wurde er wieder als Sanitäter eingesetzt. Naja, die Zeit verging. Eine dramatische Geschichte muss ich noch erzählen. Auch mit Cunningham. Der Desmond Doss hatte einmal die Gelegenheit, einen 2 Wochen Urlaub zu bekommen. Er hatte gehört, dass sein Bruder, der Harold, auch eingezogen wird, auch als Sanitäter, glaube bei der Marine, wenn ich mich recht entsinne. Und er wollte noch einmal seinen Bruder sehen. Ich meine, es ist Krieg, keiner wusste, ob man sich jemals wieder sieht. Hatte alle seine Papiere zusammen und musste zu Cunningham. Und sagen, schau mal her, mir steht das zu, alles ist unterzeichnet, alles, was noch fehlt, ist deine Unterschrift. Cunningham hat ihn angeschaut, hat ihn gefragt, ob er sich qualifiziert habe, hat alle Papiere zerrissen und er durfte nicht gehen. Und er sagt, das war eine seiner größten Enttäuschungen überhaupt. Naja, sie sind dann abtransportiert worden Richtung Westen, um nach Hawaii zu gehen. Und auf dem Weg in der Eisenbahn hat er dann gesehen, dass er an seiner Heimatstadt vorbeifährt. Ja? Sein Haus war in der Nähe, das Haus seiner Eltern war in der Nähe von der Eisenbahnstrecke. Und er wusste, sein Vater, der war ja oft, nicht wahr, hatte nichts zu arbeiten, ist oft aus dem Haus gegangen und hat einfach der Eisenbahn zugewunken, ja? So, geguckt, wer da so lang fährt. Und hat er gesagt, das ist die Gelegenheit, vielleicht kann ich meinen Vater nochmal sehen. Und hat dann so eine kleine Notiz geschrieben, ist dann zum Fenster, hat sogar seinen Vater dort gesehen und hat gerufen und geschrien, hat versucht, sich kenntlich zu machen, hat das aus dem Fenster geworfen, aber sein Vater hat ihn nicht gemerkt. Hat ihn nicht bemerkt. Er hat dann gesehen, wie der Vater in eine andere Richtung geschaut hat, geguckt hat und dann wieder zum Haus zurückgegangen ist. Und dann ist er abgefahren. Und er sagte, da war sein emotionaler Punkt auf Null. Ja. Aber es musste weitergehen. So sind sie dann nach Hawaii und dort auf Hawaii haben sie dann Dschungel Krieg geübt, weil sie im, dann bald in den Pazifik verlegt werden sollten. Und im Dschungel kämpft sich's anders als, nicht wahr, in Amerika. Haben auch Landoperationen geübt. Und dann ging es in, auf Hawaii haben sie nochmal versucht, ihn aus der Armee zu schmeißen, also über Monate hinweg. Und sie haben es irgendwie nicht geschafft. Und naja, zu dem Zeitpunkt hat sich schon ein Vorgesetzter für ihn eingesetzt, weil er gesagt hat, Mensch, das ist so ein treuer junger Mann, auf den kann man sich verlassen, den nehmen wir mit. Auch wenn wir nicht wissen, wozu wir ihn gebrauchen können, wir nehmen ihn mit. Im Film springt es dann direkt zur Schlacht von Okinawa, sodass man den Eindruck bekommt, der Desmond Doss betritt da zum ersten Mal irgendwie das Schlachtfeld. Das stimmt aber nicht. Er war bereits vorher auch bei zwei großen Operationen mit dabei. Die erste war auf Guam, eine kleine Insel, die eigentlich zu den USA gehörte, die die Japaner 1941 genommen hatten und die jetzt zurückerobert werden sollte. Und da musste man jetzt die Insel erobern. Ich habe euch einfach mal einen 2 Minuten Original-Propaganda-Beitrag mitgebracht. Das ist jetzt ohne Ton groß, ist auch sowieso Englisch, einfach, dass man so Bilder sieht, wie das so aussah. Original-Live-Aufnahmen von dieser Erstürmung von Guam. Ist eh schlechte Tonqualität. Erzählt, also der beschreibt nur das, was ihr seht, ja? Dass da bombardiert wird und dass die japanischen Flugzeuge vom Himmel fliegen. Die Musik ist nicht original. Da kommt jetzt so ein japanisches Flugzeug vom Himmel. Da kommen die ganzen Schiffe, die dann die Soldaten bringen. Und das sind die Panzer, die dann die Leute nach, ans Ufer bringen. Das sind Originalaufnahmen von der ersten Landungswelle dort auf Guam, bei der auch Desmond Doss dabei gewesen ist. Also, man sieht ihn jetzt natürlich nicht, aber... Die sind dann zum Teil dann schwimmend da ans Ufer gegangen, weil es einfach von, weil man nicht mit den Panzern vorankam. Naja, also die Idee dahinter ist, Krieg ist wirklich furchtbar. Wer würde freiwillig dort und dann noch unbewaffnet da hineinrennen, nicht wahr? Also das ist schon ziemlich beeindruckend. Also hier ein paar Bilder einfach von dieser Schlacht um Guam. Es ging ein paar Tage nur. Dann seht ihr, da auf der linken Seite, da sind die Amerikaner gelandet und dann innerhalb von wenigen Tagen haben sie dann diese Insel erobert. Die 77. Infanteriedivision vom Desmond Doss galt als besonders mutig. Selbst die Japaner nannten sie die Schlechter von Guam. Die Japaner waren ihrerseits aber auch nicht besonders, wie soll man sagen, zimperlich. Die haben zum Teil dann die Zivilbevölkerung instruiert, entsprechend auch mitzuwirken. Zum Teil haben die auch die Zivilbevölkerung dann zu Selbstmordattentaten und so instruiert, aber es ist eine lange Geschichte. Desmond Doss hat sich schon dort auf Guam ausgezeichnet als jemand, der dann, wenn es dunkel geworden ist, über das ganze Schlachtfeld überall rumgekrochen ist, um Leute zu finden. Seine eigenen Leute haben ihn gewarnt, hey, wenn du das machst, einer von den US-Soldaten könnte dich für einen Feind halten, dich einfach erschießen, ja? Übrigens hatte in der Grundausbildung hatte ihm einer mal gesagt, wenn wir in die Schlacht ziehen, dann werde ich dafür sorgen, dass du nicht lebend zurückkommst. Das hat man ihm also öfter mal gesagt, wir schießen dir einfach in den Rücken, so nach dem Motto. Ja. Das hat ihn alles nicht gestört, hat dort Menschen gerettet, hat einmal einen Mann dort auf Guam gefunden, der gedacht hat, der geschrien hat, ich bin blind. Er hatte so viel Blut gehabt, dass das Blut seine Augen verklebt hat. Er dachte, er kann nicht mehr sehen. Dann hat er ihn gesehen, hat ihm das Gesicht gewaschen. Und er konnte wieder sehen. Ja. Leider ist er trotzdem am nächsten Tag gestorben. Das war eine ziemlich dramatische Zeit. Was im Film, glaube ich, auch dargestellt wird, wenn ich das richtig gehört habe, ist, dass der Desmond Doss sogar Japaner behandelt hat. Das galt eigentlich fast schon wieder als Verbrechen, ja, den Feind zu behandeln. Zeitzeugen haben dann gesagt, sie haben später japanische Soldaten gefunden mit amerikanischen Binden, die also offensichtlich von einem Amerikaner behandelt worden sind, weil dem Desmond Doss das jetzt egal war, ob es ein Japaner oder ein Amerikaner war, er wollte Leben retten an der Front. Und das war schon ziemlich spektakulär. Ja, naja, jedenfalls, das war Guam. Übrigens, vielleicht kennt ihr die Geschichte, das ist nur am Rande. Nachdem dann am 4. August oder 7. August, 7. August oder so, dann irgendwann die Japaner offiziell aufgegeben hatten, gab es immer noch viele Soldaten im Dschungel, die sich zurückgezogen haben und die quasi so als Partisanen gekämpft haben. Und der letzte von denen ist erst in den 70er Jahren gefunden worden. Habt ihr mal die Geschichte gehört? Von dem Soldaten, der ist in den 70er Jahren, der hat immer noch gedacht, der Zweite Weltkrieg geht voran. Der hat nicht gewusst, dass er, also der hat zwar die Flugblätter gelesen, der dachte, das ist einfach nur Propaganda, dass der Krieg vorbei ist. Und er ist dann erst in den 70er Jahren nach Japan überführt worden und hat gesagt, ich schäme mich, lebendig zurückzukommen. Aber naja, also die Japaner, die hatten ja diese Mentalität, entweder wir gewinnen oder wir sterben. Ihr habt vielleicht von den Kamikaze-Angriffen gehört. Desmond Doss hat mehrere Kamikaze-Angriffe mit selbst erlebt, wo dann so Flugzeuge, die dann freiwillig sich in den Tod, wie soll man sagen, geflogen haben, indem sie sich dann auf so Schlachtschiffe zugesteuert sind. Das war also ziemlich brutal. Dann nach Guam sind sie weiter verlegt worden auf die Philippinen. Die Schlacht auf den Philippinen, ebenfalls die Philippinen wurden von den Japanern befreit. Da kamen sie an, als schon die ersten Erfolge erzielt waren. Sie kamen also quasi als Nachschubtruppe und haben dann hier auf der Insel Leyte, und zwar dann später im Westen, weiß nicht, ob ihr diese Stadt sehen könnt, Ormuk, hier, da in dieser Gegend. Ich kann das mal jetzt zeigen. Genau, hier so. Also von hier nach hier, da hat die Kompanie vom Doss gekämpft. Und er ist so mutig gewesen, dass er schon in diesen beiden Operationen jeweils eine bronzene Tapferkeitsmedaille bekommen hat. Also bevor er überhaupt seine großen Heldentaten, die berühmten, getan hat, war er schon längst bekannt. Das ist sehr wichtig, weil man könnte vielleicht denken, naja, der hatte mal so eine Sternstunde da auf Okinawa, ja. Aber das war etwas, was er grundsätzlich immer getan hat, konstant. Und viele seiner Mitsoldaten haben später gesagt, sonst werden Leute ausgezeichnet aufgrund einer besonderen Aktion, aber ihn müsste man auszeichnen aufgrund seines Lebenswerkes sozusagen. Ja. Das war einfach, der er war. Und dann kam im Ende April, Anfang Juni die Operation Iceberg, die Schlacht um Okinawa. Okinawa gehört zu den Ryukyu, heißt es Ryukyu-Inseln? Ich weiß, kann jemand Japanisch von euch? Nee. Ryukyu-Inseln, das sind so die letzten kleinen Inseln vor dem Festland Japan. Und man hatte schon ganz Südostasien von den Japanern befreit, die hatten ja viel eingenommen. Und die letzte Festung der Japaner, die noch vor Festland Japan lag, war Okinawa. Wenn man das eingenommen hatte, hätte man von da aus dann die Eroberung von Japan vorangetrieben. Und da sieht man diese Inseln. Der Doss ist mit seiner Armee in verschiedenen kleineren Operationen zunächst beteiligt gewesen. Einmal hier auf Leshima und auch hier diesen Kerama-Inseln. Das sind so kleine Inseln gewesen, total unbewohnt, aber strategisch wichtig. Die sind dann nach und nach angefahren, haben die dann erobert, eine US-Flagge hingetan, nicht wahr? Jetzt gehört das uns. Und dann zur nächsten Insel. Zum Teil aber auch mit Kämpfen. Und gerade dort, in dieser letzten Phase des Krieges, als die Japaner gemerkt haben, die Amerikaner kommen uns immer näher, da haben die dann zum Teil wirklich alles Maß verloren und haben die größten, also viele ihrer Flieger nur noch als Kamikaze-Flieger verwendet. Und das war, also niemand wusste, wenn er auf so einem amerikanischen Kriegsschiff fährt, ob er überhaupt erstmal ans Ziel kommt, weil da die Flugzeuge ständig auf die Flugzeugträger draufgeflogen sind. Aber Desmond Doss hat das erstmal alles soweit überlebt. Die Schlacht auf Okinawa dann ist in die Militärgeschichte eingegangen als eine der blutigsten überhaupt. Manche Militärhistoriker sagen, es war vermutlich die blutigste Schlacht des ganzen Zweiten Weltkriegs. Und wenn ihr ein bisschen was über den Zweiten Weltkrieg wisst, dann wisst ihr, da gab es auch Stalingrad und andere. Okinawa war unfassbar. Desmond Doss und andere seiner Mitsoldaten haben gesagt, als sie angekommen sind, da wurde schon seit einem Monat gekämpft ungefähr, die sind angekommen, da gab es schon Brückenköpfe, ja, also am Strand war es relativ sicher, aber da lagen überall Leichen, die mussten ständig Leichen aus dem Weg schaffen, in mehreren Etagen. Die Soldaten haben gesagt, sie haben irgendwann die Leichen nicht mehr als Leichen empfunden, das war nur noch, musste sie quasi nicht mehr stapeln. Sie sind zum Teil durch den Schlamm und der Schlamm war rot. Sie sind buchstäblich durch das Blut gewartet. Es war unfassbar. Und einer der Gründe, warum die Amerikaner dann später die Atombombe geworfen haben, war der, weil Okinawa so blutig war, so verlustreich, dass sie gesagt haben, wenn wir jetzt das Gleiche nochmal auf dem Festland Japan erleben, dann wissen wir nicht, ob wir genügend Soldaten haben. Also aufgrund dieser Erfahrung von Okinawa hat man sich dann entschieden, das ist natürlich eine dramatische Entscheidung gewesen, das abzukürzen, indem man einfach auf Hiroshima und Nagasaki die Bomben wirft und dann haben die Japaner aufgegeben, weil sie gesagt haben, wir haben keine Chance. Nur das so als Hintergrund. Hier bei der Landung, der Pfeil markiert den Desmond Doss, der da aus dem Truppentransporter steigt und jetzt wirklich, kann man nicht anders sagen, in die Hölle des Krieges dort hineingegangen ist. Und auf der Insel gab es also die Amerikaner sind von verschiedenen Seiten gekommen, haben verschiedene Fronten gebildet, nicht wahr, die verschiedenen Armeeeinheiten. Und es gab dort eine Anhöhe, wie gesagt, Hacksawridge, das könnt ihr auf dieser topografischen Karte, das ist hier so, dieses Gebiet. Und das war schwer einzunehmen. Hier ist ein Bild davon, von unten gesehen. Das hatte man versucht schon seit mehreren Wochen einzunehmen, man war gescheitert. Die Japaner wussten, dass das eine besonders gute Festung ist und sie hatten das übersät mit lauter Bunkeranlagen, mit Höhlen, mit Tunneln. Aus jeder Ecke konnte irgendwo geschossen werden. Es gab Gräben, unglaublich gut bewehrt und befestigt. Und man konnte das irgendwie, man konnte da, Leute sind zwar hoch, aber schnell wieder runter. Ja. Und jetzt sollte die 307. Infanteriekompanie der 77. Division, der Desmond Doss angehörte, sollte jetzt dort an diesem Frontabschnitt kämpfen. An anderen Frontabschnitten war man schon weitergekommen, man konnte aber nicht mehr weiter, weil solange dieser Hügel uneingenommen war, konnte man die Front an den anderen Stellen nicht weitertreiben, man hätte sonst den eigenen Rücken quasi entblößt. Und so hing jetzt das gesamte Vorgehen der US-Armee auf Okinawa und damit im größeren Sinne gegenüber Japan davon ab, dass dieser Steilabhang genommen wird. Und hat sich gefragt, was man machen kann, wie man eine ganze Armeeeinheit da hochbekommt. Man hat sich dann entschieden, mit Leitern und Kargonetzen, Kargonetze, das sind so, also wenn man so ein Schiff so runter geht, Kargonetze und Leitern anzubringen, um größere Einheiten da hochzukriegen. Es wurden 3 Freiwillige gesucht, die freiwillig hochklettern, sich oben hinstellen und dann diese Kargonetze anbringen. Und Desmond Doss hat sich gemeldet. Und ihr könnt hier noch ein Bild von ihm sehen. Das steht da oben. Der Fotograf hat sich nicht mehr getraut, mit hochzugehen. War zu gefährlich. Aber die Berichte sagen, bevor er hochging, wurde geschossen. Als er oben stand, war irgendwie Pause. Als er wieder unten war, wurde weiter geschossen. Ziemlich interessant. Und dann hat man versucht, die ersten Einheiten hochzuschicken. Das ging so. Der erste Soldat ging hoch, ist hochgekrabbelt, ist aufgestanden, erschossen worden. Der zweite ist hoch, aufgestanden, erschossen worden. Der dritte ist hoch, aufgestanden, erschossen worden. Also jetzt könnt ihr verstehen, warum die das Hacksaw Ridge nannten, wie eine Säge. Das war unmenschlich. Und dann haben die immer wieder Tag für Tag gedacht, was machen wir? Es gab dann an einem Tag, hatte man überlegt, an verschiedenen Stellen da hochzugehen. Da gab es Kompanie A und Kompanie B. Ich vergesse jetzt, welches welche war. Aber einer gehörte Desmond Doss an. Und es war seine Praxis gewesen, mit und für seine Soldaten zu beten. Und hat er gesagt, kommt, bevor wir hochgehen, beten wir alle zusammen. Und an diesem Tag ist dann seine Kompanie hoch, haben da ein bisschen was gemacht, sind wieder zurück und die andere auch. Und seine eigene Kompanie war vollkommen unverletzt und die andere hatte schwere Verluste gehabt. Also da gab es mehrere solche Geschichten, die wirklich beeindruckend sind. Hier, das ist ein Blick Dann oben, wenn man oben steht, heute ist es natürlich schön anzusehen mit Geländer und mit Bank, das war natürlich alles damals nicht der Fall. Und es gibt mehrere dramatische Geschichten von dieser Zeit, aber die natürlich berühmteste ist die, dass als sie dann eines Tages einen Angriff gemacht haben, wieder versucht haben, das zu nehmen, ich glaube 7 Angriffe oder so, die immer wieder zurückgezogen werden mussten. Die waren da hoch mit 155 Mann ihrer Kompanie, hatten für eine gewisse Zeit die Stellung gehalten, dann kam der Gegenangriff der Japaner, der Befehl kam Rückzug und alle sollten sich jetzt zurückziehen. Und von den 155 Soldaten kamen 55 unten an. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie viele oben, und keiner blieb oben freiwillig, sondern nur, weil sie verwundet waren oder schon halb tot. Bis auf einen. Einer hat den direkten Befehl zum Rückzug ignoriert und hat gesagt, ich bleibe oben. Desmond Doss. Während alle anderen runtergegangen sind, ist er zurück in das gegnerische Feuer. Und das ist eigentlich sozusagen, das ist dann, worum der Film sich dann die ganze Zeit dreht. Zurück in das gegnerische Feuer und hat nach verwundeten Soldaten gesucht. Ja, die haben dann geschrien, Hilfe, Hilfe. Sie wussten nämlich, wenn dann die Nacht kommt, sind die Japaner dafür bekannt gewesen, dass sie verwundete Soldaten besonders gequält haben. Und wenn du jetzt mit so einem zerfetzten Bein da liegst, dich nicht bewegen kannst, und all deine amerikanischen Freunde sind unten in Sicherheit und du hörst die Japaner schon, dann könnt ihr euch vorstellen, was die empfunden haben, als plötzlich so ein amerikanischer Sanitäter neben ihnen stand und gesagt hat, ich hol dich hier raus. Dass es genau der gleiche war, den sie vorher ausgelacht haben und mit ihren Stiefeln beworfen haben, das ist ihnen wahrscheinlich erst später aufgegangen. Jedenfalls hat er 12 Stunden lang, also nicht 12 Minuten. Wir würden ja sagen, wenn jemand 12 Minuten zurück ins gegnerische Feuer rennt, das ist mutig, oder? 1,2 Minuten wären schon ziemlich mutig. 12 Minuten wären schon Helden. Hat er 12 Stunden lang bei konstantem Artilleriefeuer. Er hat gesagt, teilweise ist die Munition so nah an seinem Gesicht vorbeigegangen, dass er das hat hören können. Zisch, ja. Er hat nie geglaubt, dass er lebendig runterkommt. Und jedes Mal, wenn er einen gefunden hat, man kann ja nicht einfach, man muss erstmal verarzten, nicht wahr? Es war übrigens so, wir müssen noch erzählen. Die Japaner hatten es sich zur Angewohnheit gemacht, besonders auf Sanitäter zu schießen, weil sie wussten, wenn die Sanitäter alle tot sind, dann sind die restlichen Soldaten demoralisiert, weil ja keiner sie behandelt. Deswegen hatten die Sanitäter schon angefangen, sich das Rote Kreuzzeichen abzumachen, weil das Rote Kreuzzeichen galt sonst immer so als, wussten die Japaner genau, wen sie treffen mussten, nicht wahr? Jedenfalls, er kam dann, hat dann erste Hilfe geleistet, musste dann diese Verletzten eigenständig entweder tragen oder manchmal auch ziehen, 10 Meter, 20 Meter, 100 Meter, 150 Meter bis an den Abhang. Jetzt, wie kriegt man die alleine runter? Und in dem Moment, sagt er selbst, hat Gott ihn an etwas erinnert, was er in der Grundausbildung zufällig entdeckt hat. Jetzt bin ich kein Pfadfinder, ich kann das nicht demonstrieren. In der Grundausbildung im Gebirgstraining mussten die Knoten üben. Ja? Pfadfinder können ja wahrscheinlich besser sagen, wie das so geht mit den Knoten. Ja? Und da gab es so einen bestimmten Knoten, wenn man den macht, dann hat man so eine Schlaufe. Ja? Und dann hat er irgendwie aus Spaß an der Freude einfach mal mehr Seil genommen und irgendwie aus irgendeinem Grund, wenn man mehr Seil nimmt, bei dieser Art von Knoten hat man plötzlich 2 Schleifen. Und er hatte sich damals in der Grundausbildung gewundert, warum das so ist. Und naja, okay, gut. Und in dem Moment hat Gott ihn daran erinnert. Man hat dann das Seil genommen, hat diese 2 Schleifen machen können, hat diesen 2 Schleifen dann die Verletzten quasi fixieren können und hat sie dann alleine von diesem Steilabhang runtergelassen. Dann, als er unten war, hat er gebetet, Herr, hilf mir noch einen zu finden. Und ist wieder zurück aufs Schlachtfeld zurück. Und ganz allein. Den nächsten gefunden, also statistisch ungefähr 10 Minuten pro Mann, ja, hat er einen gefunden, wieder verarztet, wieder gezogen, ich war wieder runtergelassen und das Ganze 12 Stunden lang. Er selbst hat geschätzt, dass er ungefähr 50 Menschen gerettet hat. Seine Offiziere haben geschätzt, dass er 100 Leute gerettet hat, aufgrund der Zahlen. Deswegen hat man sich dann in der Mitte getroffen und hat gesagt, das waren 75. Es könnte also gut sein, dass es weitaus mehr waren, dass es 100 waren, aber auf seiner offiziellen, ehrenvollen Erwägung steht 75, weil man einfach gesagt hat, 50, 100, 75. Da seht ihr also hier dieses Hacksaw Ridge und warum das so dringend notwendig war. Der ganze Rest der Armee konnte sonst nicht weitergehen. Und es gibt auch mehrere wirklich, wirklich erstaunliche Geschichten. Eine andere Geschichte ist gewesen, da gab es 4 verwundete Soldaten. Er hat die gesehen, das war an einem anderen Tag. Und er ist dann dahin gelaufen und das war nur noch 7 Meter entfernt von der japanischen Linie. Er konnte die Japaner flüstern hören. Die haben dann mit Granaten geworfen. Er hat den ersten verarztet, hat ihn genommen. Dann ist er wieder zurück, wieder 8 Meter an die Linie ran. Wieder unter Granatenbeschuss, hat den zweiten verarztet, hat alle 4 nacheinander so quasi direkt von der Höhle des Löwen gerettet. Es gab einmal eine Situation, er hat sogar einmal sogar eine Waffe berührt, aber nur um sie irgendwie, ich weiß nicht, was er gemacht hat, irgendwie zu einer Stütze, so als quasi als mechanisches Instrument. Aber es gab einmal eine Situation, wo er versucht war, tatsächlich jemanden umzubringen. Und zwar war er mit 2 anderen Soldaten in so einer Höhle, glaube ich, war das gewesen. Und ich glaube, die waren sogar verletzt gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Und er hatte dann gehört, dass die Japaner, dass ein Trupp von Japanern ganz in der Nähe war. Und er sah dort eine Granate. Und er wusste, wenn ich die Granate werfe, dann sind wir sicher. Und er hat wirklich überlegt, ob er die Granate werfen soll, um seine Männer zu retten. Aber hat sich entschieden, es nicht zu tun. Jedenfalls, und jetzt kommt noch vielleicht die spannendste Geschichte überhaupt. Die ganze US-Militär hat darauf gewartet, dass endlich Hacksaw Ridge, dieser Bergrücken, eingenommen wird, weil man konnte nicht vorwärts. Alle anderen Einheiten waren schon besser postiert und wollten jetzt den Generalangriff wagen, aber dieser eine Berghügel, der war irgendwie nicht einzunehmen. Und dann hat man gesagt, okay, das von der obersten Divisionsleitung der 77. Division kam der Befehl, am nächsten Tag, dem 5. Mai, muss Hacksaw Ridge eingenommen werden, koste es, was es wolle, mit allen Opfern. Ja, und wenn am Ende einer übrig bleibt, aber es muss eingenommen werden, damit wir weiter können. Und das war ein Sabbat. Desmond Doss war mittlerweile der einzige überlebende Sanitäter in seiner Kompanie. Und seine Befehlshaber wussten, dass die Soldaten, die liebten den Desmond Doss mittlerweile so sehr, und ich glaube, ich muss nicht erklären, warum, die haben zum Teil gesagt, wir gehen nicht hoch, wenn nicht Desmond Doss mitkommt. Wir gehen nur mit ihm hoch. Und jetzt hat das Militär das Problem gehabt. Die Soldaten weigern sich, ohne Doss hochzugehen, aber es ist Sabbat und Doss arbeitet am Sabbat nicht. Und man hat ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, am Sabbat als Sanitäter dort zu arbeiten. Er hat gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Die Bibel erlaubt, Gutes zu tun, aber ich würde gern trotzdem erst genügend Zeit für meine Morgenandacht haben. Es ist Sabbat und ich möchte erst gern Bibel lesen. Es ist eine wahre Geschichte und sie kommt im Film dann gegen Ende quasi als eines der Highlights sehr deutlich raus. Weil es Sabbat ist und dieser kleine Sanitäter Desmond Doss seine Bibel lesen möchte, wartet die gesamte US-Armee auf mehreren Frontabschnitten. Der Befehlshaber, die haben dann zum Teil die Befehlskette hochgefunkt und es kam die Erlaubnis vom obersten. Ich meine, wir warten so lange, bis Desmond Doss seine Bibel gelesen hat. Und er hat seine Bibel gelesen, hat seine Sabbatandacht gemacht. Ich weiß nicht, was er da studiert hat, wäre interessant. Während quasi das Schicksal des Weltkrieges in der Balance. Und sie haben an dem Tag dann tatsächlich den Hacksaw Ridge erobert. Und dann ging es voran und Okinawa fiel dann einige Zeit später. In der Zeit das sind Soldaten übrigens aus seiner Division, die dann in jenen Tagen gehört haben vom Fall von Nazi-Deutschland, das war ja auch Anfang Mai, nicht wahr? Da kam dann die Nachricht, der Krieg in Europa ist schon vorbei, aber sie mussten noch weiterkämpfen. Und was dann passiert ist, am 21. Mai ist Desmond Doss verwundet worden. Das war eine nächtliche Aktion, sie sind dann an einer anderen Stelle, dann haben einen Angriff gemacht, nachts, und er ist von einer Granate verwundet worden, ist dann von anderen Sanitätern einer anderen Einheit gefunden worden. Und das ist jetzt interessant, das ist die Geschichte, von der Mel Gibson gesagt hat, das konnte ich nicht in den Film hineinnehmen, weil das hätte mir keiner geglaubt. als er das im Interview gesagt hat, da hat dann die Fernsehmoderatorin gesagt, was, das haben Sie nicht reingebracht? Da hat er sich so halb entschuldigt. Ja. Der Desmond Doss ist abtransportiert worden von anderen Sanitätern und während er dort schwer verletzt liegt, sieht er aus dem Augenwinkel, wie ein anderer bewusstlos auf dem Boden liegt. Dann krabbelt er von der Bahre und befiehlt den Sanitätern, erst den anderen mitzunehmen. Und dann ist er eigenhändig gekrabbelt, ist dann noch von einem japanischen Scharfschützen nochmal angeschossen worden, sein gesamter Arm ist zertrümmert worden. Und das alles nur, damit er den anderen noch retten kann. Und da seht ihr ihn dann mit seiner Verletzung. Hier, seht ihr ihn? Nee, seht ihr noch nicht. Er kommt. Da. Genau. Da waren ja schon wieder später gute Dinge, aber also er hatte wirklich gedacht, er überlebt das nicht. Was ich noch vergessen habe zu erzählen, bei seiner großen Aktion, als er die 75 plus minus gerettet hat, gibt es Berichte von einem japanischen Scharfschützen, der gesagt hat, er hätte ihn über einen längeren Zeitpunkt im Visier gehabt. Ich glaube, das ist auch im Film drin. Und hat mehrmals versucht, ihn zu erschießen. Und jedes Mal, wenn er geschossen hat, hat das Gewehr geklemmt. Also ziemlich krasse Geschichten. Was ich auch ziemlich toll finde, er ist dann verletzt abtransportiert worden. Für ihn war der Krieg jetzt vorbei. Da kam er dann auf so ein Krankenhausschiff, wo er dann verarztet worden ist. Und da auf dem Krankenhausschiff ist ihm aufgefallen, er hat was verloren. Seine kleine Bibel. Dann hat er zurückgeschrieben an seine Soldaten, falls jemand seine Bibel finden würde, ob man die ihm nicht mitbringen könnte. Und jetzt haltet euch fest, als seine Kollegen dort, seine Kameraden gehört haben, dass die Bibel von Desmond Doss auf dem Schlachtfeld verloren gegangen ist, da gab es einen Trupp von Soldaten, die dann auf dem Schlachtfeld unter Feuer, das ist kein Scherz, das ist eine historische Wahrheit, nach der Bibel von Desmond Doss gesucht haben, ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben, um diese Bibel zu finden, die gefunden haben, ihm zurückgesandt haben. Also, ja, man könnte mehr erzählen, aber das zu ihm. Am 1846 stand er dann auf dem Rasen des Weißen Hauses. Mittlerweile gab es einen neuen Präsidenten. Was habe ich gesagt? Da stand er noch nicht auf dem Rasen des Weißen Hauses. 1946 stand er auf dem Rasen des Weißen Hauses und das ist nicht mehr Roosevelt, der war schon tot. Der neue US-Präsident war Truman und der hat ihm dann die höchste Auszeichnung, die es überhaupt gibt im US-Militär, die Congressional Medal of Honor, das ist die Kongress, also die Ehrenmedaille des US-Kongresses, verliehen, als dem ersten Kriegsdienstverweigerer. Es haben danach noch zwei andere die bekommen, im Vietnamkrieg, aber die sind beide auf dem Schlachtfeld gestorben. Das heißt, die haben das nur posthum bekommen. Er ist der einzige Kriegsdienstverweigerer, der das überlebt hat und die Medaille auch tatsächlich selbst bekommen hat. Und er hat dann gesagt, der Truman hätte ihm gesagt im persönlichen Gespräch, dass Truman es als eine Ehre bezeichnet hat, für so einen Menschen quasi Präsident sein zu dürfen. Das ist eine größere Ehre, sowas getan zu haben, was er getan hat, als Truman Präsident ist. Und hier eine kleine Liste seiner militärischen Ehrung. Wie gesagt, Bronze ist da, verschiedene andere Medaillen, die er bekommen hat. Und er ist dann für eine kurze Zeit relativ bekannt gewesen, ja, in den Zeitungen, die haben alle davon berichtet. In der US-Armee war sein Name sprichwörtlich. Desmond Doss, das war so ein, jeder wusste, wer Desmond Doss ist. Die Geschichte endet aber allerdings nicht so Happy End-mäßig, wie man das vielleicht gerne haben möchte. Er hat aufgrund der schweren Verletzung, ist er dann behandelt worden und aufgrund einer Überdosis irgendeines Medikamentes, ist er taub geworden. Er hat über lange Zeit gar nichts gehört. Er hat auch Tuberkulose entwickelt, so war das, Tuberkulose entwickelt. Und aufgrund der Tuberkulose ist behandelt worden mit einer Überdosis, ist dann taub geworden. Er ist dann Zeit seines Lebens 90% behindert gewesen und hat dann größtenteils als bescheidener Farmer gelebt, so eine kleine Holzhütte. Und irgendwann, Anfang der 50er, ist doch mal das Fernsehen auf ihn aufmerksam geworden. Da gab es eine amerikanische Fernsehshow, da habe ich jetzt auch nur so ein 2 Minuten Einblick, hoffentlich funktioniert es, mal gucken. Testen wir erst, ob es funktioniert. Ich erzähle euch jetzt, was es ist. Könnt ihr es zur Not auch im Internet anschauen. Da gab es eine Serie, die hieß This is Your Life. Das ist dein Leben. So eine Art Überraschungsshow. wo man ihn quasi überrascht hat, in ein Studio dann gebracht hat, und dann kamen quasi all seine alten Kameraden. Ich war, da kam der Jack Glover und hat dann erzählt, wie er ihn erst aus der Armee haben wollte. Ach, das muss ich noch erzählen. Zwei Geschichten. Der Jack Glover, der ihn aus der Armee haben wollte, ist später selbst verwundet worden und Desmond Doss hat ihn ebenfalls gerettet. Und die andere Geschichte ist, der Cunningham, der ihm das zerrissen hat, der ist schon in Guam auf dem Schlachtfeld vor den Japanern weggelaufen. Ein Feigling. Und als das die Soldaten gesehen haben, nicht wahr, dass dieser Cunningham, nicht wahr, der sich so aufgespielt hat, dass der wegrennt bei Feindbetrachtung, während der arme Desmond Doss da sein Leben riskiert, dann hat das plötzlich alles wieder ins rechte Licht gerückt. Naja, ich meine, dieser Fernsehshow hat man den Desmond Doss dann überrascht mit allen möglichen Sachen, hat ihm auch Geschenke gemacht und ich weiß nicht was. Und wenn ihr das seht, werdet ihr sehen, er war ein ziemlich schüchterner, dem war das eigentlich fast peinlich, ja, irgendwie im Fernsehen zu sein, der wusste gar nicht, wie er tun soll. Hoffentlich funktioniert's. Das, ja. Ist auch Englisch, also ist einfach nur, dass man einen Eindruck bekommt, wie er so gewirkt hat dann, ja? Ja, vergesst das. Das ist übrigens sehr kurios, das mal anzuschauen aufgrund der Werbung. Es wird noch schlimmer gleich. So, der erzählt jetzt ganz kurz eine Einführung und man hatte den Desmond Doss quasi in den Glauben gelassen, er sollte zu einer Kirchgemeinde sprechen, die just neben den Studios war. Die Generalkonferenz hatte sich sogar da eingeschaltet, hatte ihn dahin gelockt. Und dann während seines Vortrags wird er unterbrochen, von dem Moderator dann in das Studio gebracht. Ja. Da wird kurz jetzt erklärt, wer er war und so weiter, dass er hier diese Medaille bekommen hat. Das ist die Congressional Medal. Genau das. Das ist der Moderator. Und der erzählt jetzt so die ganze Geschichte. Ein Kriegsdienstverweigerer. Und jetzt geht er da rein. Er war jetzt nicht besonders enthusiastisch, ja? Jetzt wird er überrascht. Wir sind ganz Fernsehen. Er weiß gar nicht, was er tun soll. Weil man geht, viel zu viel. Jetzt kommt noch die Generalkonferenz und der Vereinigungsvorsteher da. Das war's so. Ja, bla 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 bla. Also ist dann schon auch eine gewisse Berühmtheit gewesen. Es gab dann auch einen Comic, der gezeichnet worden ist über ihn, 1994. Es gab ein Highway, also eine Art Autobahn, die nach ihm benannt worden ist. Die Adventgemeinde hatte in Michigan auch ein großes Trainingscenter für Sanitäter nach ihm benannt. Er ist dann auch ein treuer Siebenten-Tags-Adventist geblieben und ist wirklich Woche für Woche zur Gemeinde gegangen. Ich meine, jemand, der im Militär am Sabbat festhält, wird auch danach am Sabbat festhalten, nicht wahr? Und er ist dann 2000, also er ist dann immer noch auf Camp-Meetings eingeladen gewesen, könnt ihr im Internet auch googeln, da gibt es dann noch so, wo er dann so zu Camp-Meetings so 15 Minuten so Kurzansprachen hält und so. Und 2004 ist dann eine Dokumentation von ihm erschienen, über ihn, und da war er schon sehr, sehr alt, er ist 2006 gestorben. Und im Zuge dieser Dokumentation ist der Idee entstanden, Mensch, diese Geschichte kennen nicht so viele. Ja, es gab zwar Bücher auch, aber die waren meistens so auch dann quasi inneradventistisch. Es war eine Geschichte, die hat man gerne in adventistischen Kreisen erzählt. Kennst du Desmond Doss? Oh, Desmond Doss, ja. Aber das war jetzt in der Welt, sag ich mal, hier und da ein bisschen bekannt, aber nicht so viel. Und seit 2004 entstand dieser Plan, das Ganze so als Kinofilm machen zu wollen. Der Desmond Doss hat dann, oder es gibt immer noch so eine Stiftung, die damit beauftragt ist, quasi wie so Treuhänder, seine Geschichte zu erzählen. Ja, also alle Bücher, die über ihn erscheinen oder so, die müssen sich quasi mit denen abstimmen, dass das jetzt nicht irgendein Schmarrn ist, sondern dass es wirklich dann auch der Wahrheit entspricht. Und seine Bedingung war, wenn ein Film, er hat lange Zeit eigentlich sich geweigert, einen Film für sich machen zu lassen, weil er wusste, was Hollywood so aus Geschichten machen kann. Und er hat dann gesagt, die Stiftung hat das Recht, ja oder nein zu sagen, unter der Voraussetzung, dass ein Skript wirklich sehr nahe an der Wahrheit ist. Und er ist dann 2006 gestorben und hat jahrelang versucht, nach Produzenten gesucht, aber die meisten Studios in Hollywood haben gesagt, ist zu religiös. Ja, das wissen wir nicht, ob das funktioniert. Bis dann vor kurzem der Mel Gibson kam. Hier ist der Corporal Desmond T. Doss, das ist seine Gedächtnisstelle in Tennessee, auf dem Nationalfriedhof. Als er begraben worden ist, hat das US-Militär Ehrenformationen von den Helikoptern fliegen lassen, mit Flugzeugen. Also mit größten militärischen Ehren. Also im Militär galt er als ein Held. Die Dokumentation von ihm ist mehrfach auch im Fernsehen dann gelaufen, zum Teil auch Pentagon Channel. Also innerhalb des Militärs war er ziemlich bekannt und beliebt. Genau. Was heißt das für uns praktisch? Ihr habt davon gehört, es gibt diese Broschüre, von der habt ihr gehört. Ihr habt gehört, dass es eine Autobiografie gibt, die autorisierte Biografie, die er selbst dann gegengezeichnet hat, als akkurate Beschreibung. Jetzt auch als Kurzfassung. Übrigens, habt ihr die Geschichte gehört von der Gebetserfahrung? Bestimmt nicht, oder? In Amerika ist seine Biografie jetzt erschienen mit dem Cover des Original-Filmplakates. Sodass man dann vor dem Kino stehen konnte und sagen konnte, schau mal hier, Buch zum Film, Cover sieht genauso aus wie dieses Filmplakat. Das ist nicht so einfach zu bekommen, weil ich mal Hollywood möchte ja sozusagen auch nicht wahr, sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber sie haben das zugestimmt. Und jetzt, als wir das deutsche Buch übersetzen lassen, nicht wahr, mit Hilfe von Nadine zum Beispiel, da war auch die Frage, könnten wir vielleicht sozusagen das Originalplakat bekommen? Und die Jungs von Memento Medien haben sich an Lionsgate, die Produktionsfirma in Hollywood, gewandt, haben dann nachgefragt und es kam keine Antwort. Und dann war eigentlich schon der Termin, wo das Buch in den Druck gegeben werden musste. Dann haben sie da nochmal nachgefragt, können wir noch ein paar Tage haben? Vielleicht kommt ja noch eine Antwort. Und die Geschichte kurz zu machen, dann war das Deadline Mittwochmorgens musste das in den Druck. Und ich hatte am Montag noch mit ihnen telefoniert, sie hatten keine Antwort, sie hatten schon einen Plan B, einfach irgendeinen anderen Soldaten zu nehmen. Und dann am Mittwoch früh, um 6 Uhr morgens, haben sie eine E-Mail im E-Mail-Fach, wo dann die Sprecherin von Lionsgate, der Produktionsfirma, sagt, wir haben nach langer interner Diskussion ihnen entschieden, das kostenlos zu geben. Jetzt ist also sozusagen auf der Biografie, die ihr bestellt habt oder hoffentlich noch bestellen werdet, diese offizielle Biografie mit dem offiziellen Filmplakat als Cover, und zwar nicht, weil wir das geklaut haben, sondern weil wir das Recht daran haben. Ja, also, wenn wir die Chance nicht nutzen, dann sind wir wirklich selber dumm. Überdies gibt es natürlich auch Internetseiten. Die beiden Verbände haben die Stimme der Hoffnung beauftragt, eine Internetseite zu machen, www.desmonddoss.de. Da gibt es dann verschiedene Texte zu seinem Leben, zu der Schlacht, zur Ehrung, zum Glauben, auch über den Film. Könnt euch anschauen, und natürlich gibt es auch www.hacksawridge.de, das ist unser Baby, und da gibt es dann auch kleine Videos. Wir haben jetzt 2 Videos schon online, ein drittes ist schon online, ja, gestern haben wir noch dran gearbeitet, jetzt ist es schon online. 7 wären es insgesamt, wo wir sozusagen das, was ich auch heute erzählt habe, so in kleinen Abschnitten mit Bildern, kleinen Videosequenzen, dann nochmal aufbereiten, auch für Leute, die keine Ahnung haben sozusagen, um damit die wahre Geschichte von Desmond Doss zu erzählen. Das soll im 7. Vortrag dann in einen kleinen sozusagen Aufruf auch über unseren Glauben münden. Also die Gelegenheit besteht nicht nur vor den Kinos zu stehen und sozusagen das zu verteilen, sondern auch im Internet, auf Facebook oder wo auch immer ihr seid, das zu teilen, anderen zu erzählen. Ich war, schaut mal hier, da kann man sich was anschauen. Die Videos sind bewusst 10 Minuten lang, das sind also keine, wie manchmal sonst üblich, langen Videos. sondern kurz, dass man auch, wenn man noch nie sowas gesehen hat, erstmal so einen ersten Eindruck bekommt. Genau, vielleicht noch ein paar Infos zum Film, falls jemand doch der Meinung ist, ich muss unbedingt den Film gesehen haben, sonst kann ich nicht mehr reden. Also unsere offizielle Stellungnahme als Adventgemeinde ist, wir ermutigen niemanden, den Film zu sehen, weil, also in Amerika ist er ab 17 Jahre. Und es gibt zwar keine Nacktszenen, es gibt zwar eine Szene, wo ein Soldat in seiner also da in so einer Baracke da so halbnackt rumrennt, aber das ist so quasi jetzt also keine Nacktszene in dem Sinne. Es gibt eine Szene auf einer katholischen Website, habe ich das gelesen, das wurde da etwas sozusagen als Warnung. Es gibt eine Szene, die sozusagen andeutet, wie Desmond mit seiner bereits verheirateten Frau dann auf einem Heimaturlaub ein bisschen privat und intim wird. Das ist aber nur angedeutet. Ansonsten ist halt das Hauptproblem des Films tatsächlich das Blut. Das fließt in Strömen. Einer, der es gesehen hat, hat gesagt, es gibt kein Körperteil, das in diesem Film nicht unter Nahaufnahme zerfetzt wird. Das muss man halt einfach im Hinterkopf haben, nicht, dass man denkt, naja, ich schaue mir jetzt einen Film über Adventisten an und kann danach die nächsten 3 Monate nicht schlafen. Deswegen wisst das einfach. Lasst die Leute den Film schauen. Wenn ihr es unbedingt sehen wollt, dann nehmt euch irgendwie so eine schwarze Augenklappe mit und erwartet nicht, die letzten 45 Minuten viel vom Film zu haben, weil es dann fast nur noch Krieg ist. Aber genau. Gibt es von eurer Seite soweit erstmal vielleicht auch Fragen? Vielleicht noch eine Sache. Ich glaube, was... Bevor zum kleinen Werbeblock. Hier ist die Bestellliste. Ihr könnt dann hinten euch noch Broschüren und Biografien bestellen, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich wusste gar nicht, wie spannend das ist. Man kann auch das Buch einfach selbst lesen zum persönlichen Gewinn oder auch weitergeben. Es soll später dann auch als vollständige Ausgabe in den Buchhandel kommen. Könnt ihr bei Matthias dann noch bestellen. Ich glaube, was man vor allem schön an diesem Leben zeigen kann, ist, weil Desmond Doss ist ja nicht, worum es eigentlich geht, aber er ist jemand, der wirklich einige Prinzipien deutlich macht, die wir an Jesus schätzen. Desmond Doss hätte nicht in den Krieg gehen müssen. Er ging freiwillig in einen Krieg, den er nicht gehen musste, ohne jemandem zu schaden, und sich gleichzeitig ständig in Gefahr bringend. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Da gibt es auch einen großen Kampf. Und Jesus hat sich auf das Schlachtfeld begeben, obwohl er es nicht musste. Freiwillig ist er auf diese Welt gekommen, hat niemanden erschossen sozusagen, er hat nie selbst gesündigt, hat sich aber ständig der Gefahr ausgesetzt. Ja. Und war bereit, andere zu retten, ein eigenes Risiko einzugehen. Und wenn ihr dann weiter überlegt, der Desmond Doss, das Risiko war nicht nur, dass die Kugeln an ihm vorbeiflogen, er ist tatsächlich verwundet worden und er hat seine Wunden bis zu seinem Tod getragen, selbst als der Krieg vorbei war. Und das ist ein schönes Bild letztendlich auch für Jesus, der seine Wunden bis in alle Ewigkeit tragen wird. Also das Opfer ist sozusagen größer als der Krieg selbst. Ja. Und wenn dann Leute sagen, hey, der Desmond Doss, das ist ein echter Held, dann gibt es sozusagen eine gedankliche Brücke zu sagen, ich kenne einen noch größeren Helden. Der Desmond war deswegen so ein Held, weil er einen noch größeren Helden kannte, der genau das Gleiche gemacht hat. Weil viele Leute, wenn sie von Jesus hören, dann ist es einfach nur so, Jesus, ja, so ein religiöser Begriff. Aber wenn man es schafft, diesen Heldenmut des Desmond zu verknüpfen mit dem, was Jesus für mich getan hat, ja, das ist, glaube ich, eine große Stärke, die man herausbringt. Man kann sozusagen diese Idee von Opfer und sich einbringen für jemand anders, ein Risiko eingehen, obwohl man es selbst nicht muss, um andere zu retten. Diese Ideen, die sozusagen im Kern des Evangeliums sind, ja, die kann man in diesem Film sehr schön illustrieren. Und viele Leute, die den Film gesehen haben, gerade Weltmenschen, haben gesagt, dieser Film hat sie sehr tief bewegt. Ja. Trotz all dem Krieg und so weiter. Das ist eine sehr tiefe Botschaft, die letztlich dahinter steckt. Und das, glaube ich, ist vielleicht die größte Chance überhaupt. Abgesehen davon, dass man sagen kann, hey, Sabbat, ja, 10 Gebote, ein Held. Aber das Evangelium darin ist eigentlich das, was Desmond Doss gemacht hat, ist letztlich ein Abbild dessen, was Jesus für jeden Einzelnen von uns getan hat. Und man hat später die ganzen Leute interviewt, die er gerettet hat. Und die haben alle gesagt, wir hätten uns das vorher nicht vorstellen können. Wir dachten, das ist einfach so ein Spinner. So wie heute Leute über Menschen, über Jesus denken, ja, so irgend so einer, der, ja, über ihn lachen, ihn verspotten. Und dann, als sie gemerkt haben, was er für sie getan hat, hat sich ihr Bild hundertprozentig geändert, 180 Grad gedreht, sodass sie sogar bereit waren, ihr eigenes Leben für Desmond Doss zu riskieren und etwas für ihn zu tun. Und das passiert, wenn wir Jesus kennenlernen, ja, wenn wir wirklich sehen, was er für uns tut, dann sind wir plötzlich bereit, unser eigenes Leben für ihn aufs Spiel zu setzen. Aber ja, wie gesagt, das als kleine Gedankenanregung, wie man diesen Film wirklich benutzen kann oder das Ereignis dieses Filmes, um das Evangelium zu reden. Gibt es von eurer Seite jetzt vielleicht auch irgendwelche Fragen, was ihr wissen wollt, gehört habt oder was euch dieser Hinsicht noch wissenswert erscheinen würde? Da, ja. Ja. Okay, lasst mich euch gleich die Illusion nehmen. Leider ist Andrew Garfield, der Hauptdarsteller, kein Adventist geworden. Und er hat auch die Rolle nur angenommen unter der Voraussetzung, dass der Film nicht, wie er sagte, nicht to preach, also nicht zu sehr predigt. Ja, er wollte auf keinen Fall sozusagen die Idee vermitteln, dass nur die Adventisten sozusagen die Besten sind. Das ist natürlich verständlich für jemanden, der kein Adventist ist. Deswegen, es ist kein Film, der von der Adventgemeinde gemacht ist oder für die Adventgemeinde gemacht ist. Soll ich euch noch mehr schocken? Aber nur, wenn ihr dann trotzdem diese Broschüren verteilt. Der Andrew Garfield hat gleichzeitig an einem Film gearbeitet, wo er einen Jesuiten darstellt. Oh nein. Aber das heißt nicht, dass sozusagen wir jetzt einen Bogen machen müssen um dieses Projekt. Aber sicherlich ist der Andrew Garfield niemand, der Hauptdarsteller, der jetzt irgendwie jetzt plötzlich sich zum Adventismus bekehrt hätte. Ganz mit sicher. Und auch der Mel Gibson nicht. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass was alle, die sich mit dieser Geschichte beschäftigt haben, gesagt haben, dass sie sehr bewegt worden sind durch den persönlichen Glauben des Desmond Doss. Und das ist vielleicht schon mal, ich kenne diese Schauspieler, ehrlich gesagt sind die Schauspieler mir auch, ja, also mit anderen Worten, mich interessiert vor allem die Geschichte von Desmond Doss. Ja, mich interessiert weniger der Film, mich interessiert die Geschichte von Desmond Doss. Und weil der Film tatsächlich die Geschichte relativ akkurat erzählt und auch den Sabbat erwähnt und solche Sachen erwähnt in einem positiven Licht, deswegen benutzen wir die. Aber mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand aus der Filmcrew jetzt, wer weiß, kann ja noch passieren. Wenn dann vielleicht später Offenbarung 13 sich erfüllt, dann wird vielleicht der eine oder andere sich erinnern. Hey, Sabbat. Ja, könnte sein. Also wer weiß. Wer weiß. Noch eine Frage? Ja. Er war sehr krank, er hat ja, wie gesagt, er hat ja Tuberkulose gehabt und er war 90% behindert und er hatte dann ja schon große Atemschwierigkeiten, er hatte dann auch so Hörgeräte und also, man ist, wenn ihr Interviews mit ihm seht, ist es relativ schwer, ihn auch zu verstehen. Er hat sehr gebrochen dann schon gesprochen und so. Er hat dann auch, seine erste Frau ist gestorben an Krebs, er hat nochmal geheiratet und so, die er ein bisschen gepflegt hat, seine zweite Frau. Also, ja. 84, ja, 84, genau. Ja, genau. Nee, es ist erst im Moment, es ist 19. 19. Ja. Also es ist erst alt geworden. Ja, noch Fragen? Er hat einen Sohn, der heißt Desmond Doss Jr., und der ist von dem Film ganz angetan gewesen und der behauptet, der hat gesagt, dass der Film seinen Vater akkurat beschreibt. Was immer das bedeutet, aber er wird das ziemlich genau wissen, so zumindest mal, ja. Also er hatte nicht das Gefühl, dass sein Vater jetzt in ein falsches Licht gerückt wird. Ja. Da war noch mehr hinter, ja. Ja, in der Broschüre steht eine Kürzestfassung von dem, was ich jetzt euch erzählt habe, vor allem über Okinawa selbst, über die Schlacht, also mit den 75 Leuten, die er gerettet hat und so weiter. Und dann der zweite Teil größtenteils behandelt die Frage, wie ist Desmond Doss dazu geworden? Also was war der Glaube, den er ausgezeichnet hat? Weil im Film wird deutlich, er macht das wegen seinem Glauben. Und dann wird erklärt, dass er gerne in der Bibel gelesen hat und wie wichtig es ist, in der Bibel zu lesen, dass er gerne gebetet hat und wie gut es ist, dass wir zu Gott reden können. Also so die einfachen Grundelemente des christlichen Glaubens werden quasi sozusagen über diese Schiene vermittelt. Die ist eigentlich geschrieben von dem John Bradshaw. Wenn ihr beim Josua-Camp war, wisst ihr, der John Bradshaw von It Is Written, der hat das geschrieben, It Is Written in Amerika hat das rausgegeben und wir haben es übersetzt und die Vereinigung hat es jetzt dann gedruckt. Genau. Da waren aber noch mehr. Ja.
Gehen kann und die Broschüre verteilen. Mhm. Und jetzt stelle ich mir das einfach mal so vor, es kommen die Menschen da raus, die wollen mit mir vielleicht über den Film sprechen und ich muss dann sagen, also ich gucke aus Gewissensgründen nicht an, weil da so viel Blut drin ist. Man kann es dann vielleicht ganz genommen oder sagt der eine, also jetzt habe ich mal den Film angeschaut, man kann schon gar nicht über die Szenen reden. Also Dankeschön. Also das sehe ich ein bisschen Entspannung zu helfen.
Das kann ich verstehe, was du meinst. Aber man muss ja nicht im ersten Satz sagen, ich habe den Film nicht gesehen. Es gibt ja andere Möglichkeiten, erst etwas vermittelnder sozusagen so ein Gespräch zu beginnen. Zum Beispiel einfach, indem man darüber spricht, was war ein Held, der Desmond Doss gewesen ist. Denn wenn du jetzt gut aufgepasst hast oder dann auch in der Broschüre liest, weißt du sogar fast mehr als der es zum ersten Mal gesehen hat. Das kommt ja, wenn so ein Hollywood-Film ist, man ist ja überwältigt dann auch, man kann sich fast alles gar nicht merken. Das heißt, du kannst so lange über den Desmond Doss erzählen, ohne dass der merkt, dass du den Film gar nicht gesehen hast. Ja? Das ist ja ein Prinzip der Mission, grundsätzlich, dass wir erstmal die Gemeinsamkeiten suchen und nicht gleich das hochhalten, was jetzt uns vielleicht trennt. Ja, und in dem Sinne würde ich einfach raten, da jetzt nicht zuerst die Barriere aufzubauen, sondern einfach zu sagen, schau, ja. Das ist nie passiert, das ist in dem Moment, wo er seine Hochzeit verpasst.
Ja, und das mit der Hochzeit, er hätte sie fast verpasst, sie wollten sie verbieten. Ja. Dann ist er über seinen sozusagen Vorstehenden ja. Nochmal hinaus, was eigentlich gar nicht
passiert. Ja.
Und durfte dann doch noch bauen.
Genau.
Und da kann man das doch den Arm nehmen. Genau, aber das ist nur, dass man das
auch. Ja. Also wenn ihr noch die allergenauesten Details wissen wollt, fragt die Nadine, die hat die ersten, die Hälfte der Biografie übersetzt, also die kann euch alles erzählen. aber das ist ein wichtiger Gedanke. Also, wenn ihr den Trailer gesehen habt, da wird einmal gezeigt, wie so, wo der Desmond doch so boxt. Ja, das ist ein bisschen Hollywood-Fantasie. Also, das ist Quatsch.
Anna hat eine interessante Bemerkung.
Ja.
Er hat eigentlich gesagt, mit 75 Soldaten mitgewirkt.
Ja.
Keine von diesen 75 kann man diese Idee administrieren.
Das weiß ich nicht. Also,
wir. Mhm.
Ja.
Und eigentlich die Menschen am Tage des Gerichtes,
also ich weiß relativ wenig über die anderen Leute, vor allem man weiß auch nicht einmal die genauen Identifikationen zum Teil. Eine Geschichte noch, die ist total interessant. Damals galt es als, im Grunde muss man sagen, es ist eigentlich auch eine vernünftige Regel, obwohl sie sehr grausam ist. Mediziner, Sanitäter auf dem Schlachtfeld waren immer angehalten, die am leichtesten Verwundeten zuerst zu retten. Weil die besonders schwer verwundet sind, die vielleicht sowieso sterben, das ist grausame Logik, aber man sagt dann, rette zuerst die leicht verwundet sind, weil die kannst du eher wieder gebrauchen. Ja? Und da gab es einen Mann, der war so zerfetzt. Da kam ein Sanitäter zu ihm, hat es angeschaut, wusste, der wird sterben, ist weitergegangen. Ohne ihn zu behandeln. Und dann kam Desmond Doss. Und Desmond Doss hatte die Angewohnheit, Menschen immer zu retten, selbst wenn sie schon halb tot waren. Hat ihn versorgt, hat ihn runtergelassen und der ist alt geworden, hat noch eine Familie gegründet. Also wo man wirklich dann sieht, es hat einen direkten Einfluss gehabt auf die Menschen. Ja. Und was im Einzelnen dann aus den Menschen geworden ist. Also in den Interviews, die ich gesehen habe, viele Soldaten haben immer gesagt, also dieser Mann hatte starken Glauben. Also diese Idee seines Glaubens ist sehr deutlich gewesen. Was dann im Einzelnen daraus geworden ist, kann ich dir leider nicht sagen. Aber ja, okay. Noch Fragen? Keine Fragen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht mit einem Gebet enden. Und dann enden wir. Lass uns noch aufstehen dazu. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du ein so großer Gott bist und dass du Menschen wirklich sehr prägen kannst. Desmond Doss war kein außergewöhnliches Genie, nicht außergewöhnlich stark oder außergewöhnlich schnell. Aber er hat einfach ganz kindlichen Glauben an dich gehabt. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, egal wer wir sind, egal was unsere Gaben und Fähigkeiten sind, dass wenn wir an dich glauben, dich ernst nehmen und auf dich schauen, dass wir als gewöhnliche Menschen ganz außergewöhnliche Dinge tun können in dieser Welt, sodass selbst die Welt staunt. Wir danken dir auch, dass du ein Gott bist, der jedes Mittel benutzt, um deine Wahrheit vor die Welt zu bringen. Und dass du manchmal auch die Steine schreien lässt, wenn wir uns vielleicht etwas zu sehr zurückgelehnt haben. Hab Dank für die Gelegenheit, auch wenn wir sicherlich nicht mit allem in dem Film einverstanden sein können, aber hab Dank für die Gelegenheit, dass jetzt Millionen Menschen auf dem ganzen Planeten vom Sabbat hören und von der Treue zum Sabbat, von der Treue zu dir. Wir möchten dich bitten, dass wir, wo immer sich die Gelegenheit auftut, in unserem Freundeskreis, in unseren Verwandten, Arbeitskollegen, Nachbarn, Fremde, dass wir die Gelegenheit nutzen, nicht einfach nur zu sagen, naja, ich bin auch Adventist, sondern etwas von dem Glauben, den Desmond Doss gehabt hat und von seiner Prinzipientreue weitergeben zu können. Wir danken dir, dass du uns in diese Zeit berufen hast und wir danken dir, Herr Jesus, vor allem, dass du ein noch viel größeres Opfer gebracht hast und dass durch die Geschichte von Desmond wir auch deine Heldentat noch viel besser verstehen können. Wir danken dir von ganzem Herzen und bitten dich, dass du uns weiterhin segnest. Amen.